einen 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Das ist eine unfassbare Veranstaltung. Da sind jedes Jahr irgendwie über 200.000 Menschen vor Ort. Es ist natürlich ein bisschen professioneller über die Jahre geworden, aber es ist trotzdem fast noch so, wenn da irgendwie einem Privatteam da ein paar Teile fehlen, da kommt einer von den Fans und sagt, ich habe da auch gerade noch so ein GTI hier draußen auf dem Parkplatz stehen und bringt seine Teile darunter und da werden die eingebaut. Diese enge Verbindung zwischen den Fans und der Serie und dem Sport.
Während der Rallye Monte Carlo und dann ist ein oder anderer Fahrer dann auch mal irgendwie so die Böschung runtergerutscht und dann kommen auch wieder 25 Fans und gemeinsam wird der Wagen da irgendwie auf die Straße geschoben. Und das ist natürlich das Größte. Ne? Sie haben dafür gesorgt, dass der jetzt weiterfahren kann. Was für ein geiles Erlebnis.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und heute mit zwei Köpfen, die ich schon über lange Jahre hinweg kenne und mich noch nie so richtig in deren Kernbusiness eingefuchst habe. Deswegen ist das heute auch für mich so ein bisschen verlassen der Komfortzone, weil wir sprechen über ein Thema, ja, bei dem ich, glaube ich, auch ein paar Defizite habe und am Ende dieser Folge hoffe ich, dass da mit aufgeräumt wurde. Also, worum geht's? Es geht um das Thema Motorsport im weitesten Sinne und aus diesem Bereich habe ich mir zwei Experten rangeholt. Zum einen auf der einen Seite Arne Dierks. Arne ist Chief Marketing Officer bei der FIA VRC und was das genau ist und was man da macht, das wird er uns nachher erzählen. Ich freue mich riesig. Beste Grüße nach München. Moin Arne.
Moin Stefan. Ich freue mich dabei zu sein.
Und ebenfalls nach München gehen die Grüße an Thomas Arnold. Er ist Managing Partner CEO bei Brand Spiders und was das mit Motorsport zu tun hat, das wird er uns erzählen. Riesengruß auch wieder nach München. Moin Thomas.
Hallo Stefan.
Ihr merkt, hallo Arne. Ich hätte das Ganze auch in München stattfinden lassen können, aber ich will jetzt mal nicht darauf eingehen, wie schwer es war, euch hier in diesen Termin reinzubekommen.
Aber das Moin geht dem nicht über die Lippen, dem Thomas, ne?
Nee, so viel München muss schon sein.
Ich habe ja auch eine Zeit lang in München.
Ich habe schon nicht Servus gesagt, ich habe mich schon neutral gemeldet.
Das fängt ja gut an. Ich habe auch eine Zeit lang in München gearbeitet, aber das Moin ist dann doch da geblieben. Also habe ich auch da verwendet und habe durchaus merkwürdige Blicke manchmal bekommen. Anderes Thema, anderer Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Ich habe es ja gesagt, wir brauchten ein paar Anläufe, um diesen Termin hinzukriegen. Und mein Wissensdurst und mein Know-how in Sachen Motorsport ist seitdem auch noch nicht gewachsen. Das heißt, ich freue mich wirklich, dass wir hier heute über ein Thema sprechen können, was hier bisher im Podcast noch nicht so eine Rolle gespielt hat. Daher, fangen wir doch einmal an mit eurer kurzen Vorstellung, Arne. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, wer bist du, wie bist du in diese Position gekommen, was hast du vorher gemacht, was verbindet dich mit dem Motorsport? Lass uns einmal teilhaben an deinen letzten 25, 30 Jahren. Aber vielleicht in Kürze.
90 Minuten hast du gesagt, oder? Nee, Sport bestimmt mein Leben, hätte ich fast gesagt. Wollte ich immer machen, habe ich dann gemacht. Klassische Station, Sport 5. Dann war ich im Fußball, VfL Bochum. Ich glaube, Stefan, da sind wir uns auch das erste Mal über den Weg gelaufen. Ist auch schon 20 Jahre her. Dann war es ganz viel Basketball, Volleyball und jetzt tatsächlich seit inzwischen 5 Jahren Motorsport. Wie bin ich da hingekommen? Tatsächlich durch persönliche Beziehungen, wenn man so möchte, weil der damalige Präsident des Deutschen Volleyballverbandes, Thomas Krone, der auch im Sportmanagement kein Unbekannter ist, gleichzeitig Gesellschafter, da einer der Gesellschafter hier, der WRC Promoter GmbH ist, und zwar irgendwann sagte, Mensch Arne, hast du nicht auch mal Lust auf Motorsport? Und deshalb bin ich jetzt da, wo ich bin, obwohl vielleicht eher so ein bisschen aus dem, darf ich klassischeren Sport sagen, kriege ich gleich Ärger vom Thomas hier.
Sag mal, was ist denn deine Sportart eigentlich? Also bevor du zum Motorsport kamst, was ist deine persönliche Sportart?
Ich war Tennisspieler, leider inzwischen nicht mehr, aber damit bin ich groß geworden. Das war so meine Liebe, auch einen Trainerschein mal gemacht. Für den Sport konnte ich mich persönlich am meisten begeistern.
Du erzählst uns nachher noch ein bisschen was zu deinem aktuellen Arbeitgeber, zu dem, was diese an Veranstaltungen durchführen. Wir wollen aber einmal hören, Thomas, gleiche Frage an dich. Wer bist du? Was ist genau das Brand Spiders? Wie bist du da hingekommen und was verbindet dich mit Motorsport?
Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass mich Sport schon immer bewegt hat. Habe viele Jahre meines jüngeren Lebens auch Leistungssport gemacht und dann ist es naheliegend gewesen, etwas auch sich Umfelder zu suchen, wo man auch im Sport weiter tätig sein konnte. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich in den frühen Nullerjahren bei einem großen TV-Produzenten in Deutschland tatsächlich mal auf der journalistischen Seite auch gestartet bin. Wie Media AG hieß das damals, gibt's so jetzt nicht mehr. Und die haben damals für RTL die Formel 1 produziert, die DTM produziert, viel Fußball gemacht. Und ich hatte das Glück, da den Bereich neue Medien, hieß es damals, noch den Digitalbereich mit aufzubauen. Auch mit so den ersten IPTV-Streaming-Plattformen damals. Das war super spannend. Und ich habe dann aber tatsächlich recht schnell die Seiten so ein bisschen gewechselt, bin auf die Agenturseite gegangen, bin von Köln nach München gezogen und hatte dann meine erste Markenagentur in München aufgebaut mit zwei Partnern und wir hatten das Glück gehabt, dass wir mit Audi einen ganz tollen Kunden hatten, den wir über 10 Jahre eigentlich global vollumfänglich im Content Marketing betreut haben und Sport da halt einfach eine riesen Rolle gespielt hat und klar bei einem Automobiler Motorsport an erster Stelle, aber tatsächlich auch viele andere Sportarten, in denen Audi auch aktiv gewesen ist und so ist das über all die Jahre geblieben und ja, der Motorsport mich nicht nur persönlich fasziniert hat, sondern dann eigentlich beruflich über die letzten 20, 25 Jahre auch immer geblieben ist.
Und auch bei dir die Frage, was ist deine Sportart, die du, wo kommst du her?
Ich lerne tatsächlich ein bisschen dazu und stelle immer mehr Gemeinsamkeit mit Arne direkt fest. Nicht nur, dass wir beide aus München kommen, sondern beide ursprünglich auch vom Tennis. Das war auch meine Jugend, wenngleich ich sagen muss, dass es bei mir dann irgendwann mal mit Anfang 20, als ich aufgehört hatte, aktiv zu spielen, einen ziemlich krassen Cut bei mir gab und ich dann irgendwo in dieses Golffieber gekommen bin. Und in dem Moment, wo ich angefangen hatte, Golf zu spielen, habe ich wirklich komplett mit Tennis aufgehört und interessanterweise gerade diesen Winter wieder angefangen habe, mit ein, zwei Kollegen immer mal wieder spielen zu gehen, regelmäßig.
Also ein bisschen korrigieren muss ich jetzt. Ich bin zwar hier sehr gerne in München, aber ich bin doch ein stolzes Nordlicht. Der Stefan mag mir das verzeihen als Hamburger. Ich bin ein sehr stolz Grün-Weißer, ein Bremer. Deswegen geht mir das Moin auch gut über die Lippen.
Wir reden mal nicht über aktuelle Fußballergebnisse.
Lieber nicht.
Wir bleiben in der von uns ausgewählten Sportart. Thomas, sag nochmal vielleicht ein bisschen was zu Brand Spiders. Ihr seid ja jetzt keine ausgewiesene, ausschließliche Motorsportagentur, sondern ihr habt das Thema Branding, Marke generell im Blickpunkt, aber was ist Brand Spiders und wen betreut ihr da so und wer von denen hat denn da, von euren Kunden hat denn da irgendwie das Motorsport-Gen mitgebracht?
Genau, wir sind eine recht breit aufgestellte Markenagentur, die in unterschiedlichsten Branchen die Positionierung von Marken unterstützt und Motorsport, wie ich gerade schon gesagt hatte, ist irgendwann mal aus den in den Audi-Jahren eigentlich gestartet, weil da ist es aus der Markenperspektive eines unserer Hauptthemen gewesen und so bin ich, glaube ich, auch wenn ich sagte, journalistisch mal gestartet, dann viele Jahre so die Betreuung eher aus der Markensicht und so sind wir viele Jahre auch in verschiedensten Rennserien wie der DTM, der Formel E, der WEC etc. unterwegs gewesen, aber selten als, sag ich mal, als Produzent der Broadcaster, der TV-Bilder etc., sondern dann eigentlich immer für die Marken oder für Teams unterwegs gewesen, um die ins rechte Licht zu setzen. Das hat sich über die Jahre tatsächlich so ein bisschen verändert. Aktuell produzieren wir mit unserer Agentur das German Language Program, nennt sich das bei der Formel E, also die Broadcast-Verantwortlichkeit für den Dachraum Deutschland, Österreich und der Schweiz liegt bei uns.
Okay, und Wie groß ist eure Agentur? Kannst du dazu noch was sagen? Wie viele Mitarbeiter seid ihr da?
Also immer ein bisschen schwanken, so 20 feste Mitarbeiter, die wir am Standort in München haben. Aber tatsächlich ist das, da wir als nicht nur Agentur, sondern auch mit einer Inhouse-Produktion sind, ist tatsächlich auch in der Umsetzung des Contents machen wir sehr viel Inhouse. Da arbeitet man aber dann auch entsprechend in unterschiedlichsten Rollen auch mit vielen Freelancern zusammen. Deswegen skaliert das dann halt schnell auch mal deutlich nach oben, je nach dem Projekt.
Und seid ihr mit dem Rallye-Sport schon in Kontakt gekommen?
Tatsächlich auf professioneller Ebene nicht wirklich. Ich habe das viele Jahre sehr genossen. Ich habe viele Jahre in Schweden gelebt, muss ich dazu sagen, und bin da jedes Jahr regelmäßig bei der Schweden-Rallye gewesen und muss sagen, dass wenn man sagt, was die Formel-1-Fahrer da leisten, was vielleicht Le Mans-Fahrer leisten, das ist alles Kindergeburtstag. Die einzig wahren Motorsportler sind Rallye-Fahrer, weil was da passiert, ist wirklich jenseits, also das ist einfach wirklich, das muss man wirklich auch mal live gesehen haben, vor allem bei solchen Rallyes, wo sie dann irgendwie mit 160 über Eisflächen durch den Wald fliegen, einen halben Meter rechts und links an Bäumen vorbei. Das ist wirklich, das ist wirklich.
Ich hätte das jetzt nicht schöner anmoderieren können, muss ich sagen.
Also, ich wollte gerade sagen, das war eine schöne Brücke, ne?
Also gefällt mir, ja. Willst du weitermachen, Thomas? Das machst du gut.
Aber es ist wirklich so. Also das muss man ja dem Stefan ein bisschen abholen. Ich weiß nicht, warst du schon mal bei einer Rallye, Stefan? Du sagtest ja, Motorsport ist noch nicht so dein ganz großes Thema.
Ich war beim Formel-1-Rennen, war das ich, aber beim Rallye-Sport noch nicht, ne.
Also wir kommen da ja tatsächlich gerade her, Thomas, im Grunde genommen. Wir waren vorletzte Woche in Schweden und Freitagmorgen vom Hotel minus 26 draußen auf den Stage, ist teilweise noch kälter. Das ist unglaublich, was die Jungs da leisten. Vor allen Dingen, wenn man daran denkt, nächste Rallye ist dann Safari. Rallye in Kenia mit irgendwie 40 plus. Unglaublich.
Ich stelle mal nicht die Frage, ob die eine Sitzheizung haben, sondern würde dann lieber dazu rübergehen, dass du noch mal einmal kurz dein Konstrukt erklärst, Arne. Was ist die WRC? Was ist das Besondere daran, damit wir einmal diese Sportarten im Motorsport, dass ja durchaus ein paar mehr da vorhanden sind, dass wir das nochmal ein bisschen getrennt voneinander kriegen.
Also vielleicht mal, was machen wir erstmal und was dann die WRC? WRC ist eine von, ich glaube, 7 Weltmeisterschaften, die FIA hat, die zweitgrößte Motorsportserie auf 4 Rädern der Welt. Vielleicht spricht der Thomas mir gleich und sagt die Formel E und so weiter und so fort. Gibt es vielleicht ein paar KPIs, die man so und so sehen kann, aber originäre Rechteinhaber ist die FIA. Wir sind der offizielle Promoter, das heißt, wir machen die gesamte Vermarktung. Einerseits Events, auf der anderen Seite Sponsoring klassisch und auch Medienrechte. Dann wieder eine Gemeinsamkeit mit Thomas. Wir produzieren auch und wir produzieren alles komplett selbst zusammen mit NEP weltweit. Was ist die WRC? World Rally Championship, anders als Formel 1, Formel E, DTM, was ja klassische Rundstrecken oder Circuit-Sportarten sind. Und Thomas hat das schon anmoderiert. Finden wir überall auf der Straße, auf irgendwelchen Gravelpisten, überall dort statt, wo man auch fahren kann. Also es sind alles öffentliche Straßen, aber wir sind eben nicht auf einer Rundstrecke, auf einem Circuit zu Hause.
Und tourt damit durch, jetzt habe ich es gerade gelernt, einmal durch Schweden, durch die Sahara und durch wahrscheinlich noch viele, viele andere Standorte. Das ist eine Serie, eine Rennserie, die ähnlich wie man das von der Formel 1 kennt, durch die verschiedenen Standorte tourt.
Genau, wir haben 14 Rennen pro Saison. 14 verschiedene, das sind sogar 16 Länder, weil wir zum Beispiel Monte Carlo fahren, dann sind wir auch in Frankreich in den Bergen und so weiter und so fort, die wir pro Jahr mit der WM fahren.
Mhm. Und wie viele Teams sind da am Start? Sind das immer die gleichen wahrscheinlich? Und wie viele Teams sind da am Start?
Ja, da gibt es dann Abstufungen. Wir haben die klassische WRC, die WRC 1, wenn man so möchte. Das sind im Moment drei Hersteller, die dort fahren mit Toyota, Hyundai und Ford, M-Sport Ford. Da gibt es noch eine WRC 2, WRC 3 als Support-Serie, eine Junior-WRC. Das wird dann irgendwann wahrscheinlich recht kompliziert für Hörer, Zuseher, wie auch immer. Ungefähr in der größten in der WRC Brown Award 11 Autos pro Rennen, die fahren.
Es sind dann drei Hersteller, die unterschiedliche Konstellationen 11 Autos zur Verfügung stellen. Genau. Jetzt sagt ihr beide, ihr produziert auch das jeweilige Signal oder bei Thomas, der hat es produziert. Wie sehe ich denn als Zuschauer, wie sehe ich denn dieses Format World Rally Championship und wie gibt es andere mediale Aufmerksamkeit auf das Thema Motorsport? Also wie hat sich die Medienlandschaft verändert für das Thema Motorsport? Wie ist der Status quo gerade?
Na, einerseits strahlen wir aus über unseren eigenen OTT-Channel, über Rally-TV, den du weltweit empfangen kannst, als klassisches Abo-Modell. Arbeiten aber auch mit Samsung TV und anderen zusammen. Arbeiten natürlich auch mit Mediathekern auf der ganzen Welt zusammen. Ich glaube, es sind inzwischen 139 Länder, in denen du Rally sehen kannst. Ansonsten, was machen wir? Social wird natürlich immer ein wichtigeres Thema. Also insgesamt, wenn du so über TV sprichst, haben wir so circa 1,3 Milliarden Menschen, die wir über TV pro Jahr erreichen und haben das inzwischen auch erreicht im Bereich Social. Das heißt, auch da sind wir circa bei 1,3 Milliarden jährlich, die über die verschiedenen Kanäle Rallye und Rallye-Inhalte konsumieren.
Das ist denn auch für auch von Inhalten, die von den Fahrern, von den Teams kommen oder nur die ihr steuert?
Das, was wir steuern. Kommt noch on top. Das ganze, also das ganze Ökosystem kommt noch on top. Insofern was über Teams, über Fahrer, über sonstige Multiplikatoren, Events etc. Wobei wir das, was Bewegtbild angeht, wir natürlich die originären Rechte haben und das entsprechend dann auch ausspielen beziehungsweise natürlich auch Teile, Teams und anderen Stakeholdern zur Verfügung stellen.
Thomas, mediale Verbreitung von anderen Motorsport-Themen. Du hast vorhin selber gesagt, ihr habt für DTM, für Formel E unter anderem schon gearbeitet. Welche Kennzahlen gibt es dafür, für die mediale Aufmerksamkeit?
Ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, und dass, wenn seit vielen Jahren darüber gesprochen wird, wie weniger bedeutungsvoll TV ist und wird, wird uns das ja, glaube ich, schon irgendwie, wahrscheinlich so lange, wie wir im Business sind, wird uns das schon gesagt, der Tod des TV. Bis jetzt ist er zumindest noch nicht eingetreten und natürlich verändern sich Dinge. Aber Live-Sport wird, glaube ich, auch noch lange eine Relevanz im TV haben. Und das sieht man natürlich auch. Also, dass eine Formel 1 findet natürlich nicht mehr nur im TV statt, aber sehr relevant im TV statt. In Deutschland ist es bei der DTM genauso, bei der Formel E ist das der Fall und bei der WRC genauso. Also da spielt TV schon noch eine übergeordnete Rolle. Also wir merken das tatsächlich im Rahmen der Formel E gerade recht intensiv, weil wir so ein bisschen die Herausforderung hatten, dass sich vor 2 Jahren sich die Rechtesituation ein bisschen verändert hat. Ich muss dazu sagen, wir haben mit unserer Agenturgruppe vor einigen Jahren, da lief die Formel E in den ersten Jahren nur bei Discovery, respektive in Deutschland dann zum Beispiel über Eurosport sichtbar. Halt schwierig, weil verbreitungsmäßig eher begrenzt. Und wir haben dann sind für die Formel E auf die Suche gegangen, geschaut, wie kann man das in Deutschland optimieren und sind dann zu ProSieben Sat.1 gegangen. Und da hat man natürlich sofort gemerkt, in dem Moment, wo man auf einem relevanteren Sender in Deutschland stattgefunden hat, gab es auch sofort einen Anschub für dieses ganze Thema Formel E. Leider, wie sich Dinge irgendwie immer so entwickeln, vielleicht die Serie sich nicht ganz so entwickelt hat, budgetäre Themen, die Medienhäuser auch in den letzten Jahren vermerkt hatten, gab es dann vor 3 Saisons einen recht kurzfristigen Rückzug. Und so laufen wir jetzt aktuell gerade zum Beispiel bei DF1 in Deutschland. Jetzt kommen wir alle aus dem Sport, aber selbst da höre ich Menschen, die sagen, DF1, was ist das eigentlich? Und das ist natürlich eine Herausforderung. Inzwischen ist es ein reiner Sportsender, wo nicht ein reiner Sportsender noch nicht mal, er bringt Teile aus dem ehemaligen Servus TV-Bouquet, hat aber interessante Sportrechte jetzt auch schon da, aber wird gerade komplett aufgebaut. Das ist natürlich, die Formel E, muss man immer wieder dazu sagen, ist noch eine sehr, sehr junge Rennserie. Die ist in ihrer 12. Saison gerade. Und ein Pflänzchen, was sich gerade entwickelt, vielleicht in einem Umfeld, was dann auch so ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Elektrischer Motorsport wird jetzt nicht von allen gemocht, die klassisch Benzin im Blut noch haben. Und wenn das dann eigentlich auch noch auf einem Sender stattfindet, den man vielleicht erstmal suchen muss und wo man gar nicht weiß, wo finde ich diese Sachen, ist das natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Aber um deine Frage abschließend nochmal zu beantworten, also TV, glaube ich, spielt eine große Rolle. Social, aber natürlich irgendwie auch so Streaming-Plattformen. Also die Formel 1, die vor einigen Jahren deutlich im Struggeln gewesen ist, hatte damals mit dem Beginn von Drive to Survive, einer super erfolgreichen Netflix-Serie, eine absolute Renaissance erlebt und hat sich damit Zielgruppen aufgeschlossen, die vorher, glaube ich, nie mit der Formel 1 in
Ja, total sind. Wichtiges Thema. Wir haben das auch gelauncht im letzten Jahr mit More Than Machine, ähnliches Format, was sehr gut läuft und sicherlich auch uns nochmal so ein bisschen die Tür öffnet, andere Zielgruppen zu erreichen. Ansonsten gebe ich dir recht, TV spielt für uns weiterhin eine sehr, sehr große Rolle. Wir halten auch unsere Quoten. Ist nicht so, dass das jetzt massiv steigt im Moment. Wobei wir so in diesem Bereich Dedicated, also die wirklich ganz gezielt über WRC berichten, durchaus steigende und sehr, sehr gut steigende Zahlen haben. Insofern wird Social für uns, aber auch für Partner natürlich ein immer wichtigeres Tool. Das muss man sicherlich sehen, aber wir haben natürlich Märkte, in denen das eine Riesenrolle spielt. Finnland ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Wir haben im letzten Jahr in Finnland so auf der letzten Etappe, auf der Final Stage, der Wolf Power Stage einen Marktanteil im finnischen TV von 56% gehabt, was natürlich eine irre Zahl ist.
Absolut.
Für welche Zielgruppen bleiben wir erst nochmal bei den Consumern? Für welche Zielgruppen stellt sich der Motorsport da da auf? Wer schaut das? Du hast gerade gesagt, durch die Dokus, die da entstanden sind. Die bekannteste ja wohl Drive to Survive. Thomas, du hast selber eine Doku damit auf den Weg gebracht, wenn ich das richtig recherchiert habe, Driving the Future. Und grundsätzlich also spielen Dokus eine Rolle, um ein anderes, jüngeres Publikum zu holen. Aber wenn ihr noch mal kurz clustern wollt, so ein Mini-Pitch sozusagen, wen erreiche ich mit dem Thema Motorsport? Wer ist die Zielgruppe, wer auch immer anfangen mag?
Ich glaube, die ist sehr, sehr breit gefächert tatsächlich. Also es ist nicht diese, was man sich oder was vielleicht bei dir so im Kopf ist, Stefan, jetzt so dieser Motorsport-Nerd, der Schrauber, ne, der irgendwie sagt, das ist habe ich Benzin im Blut. Thomas, du hast gerade angesprochen, so ein bisschen, wie wird das Thema E angenommen und der Fan tut sich schwer. Also zumindest für die WRC stelle ich fest, dass das tatsächlich sehr breit ist, sehr jung sogar. Wir sind also weit unter 40 im Schnitt, da wo viele hinwollen. Ich würde schon sagen, das ist Sport für jedermann. Ich kann gar nicht sagen, das ist das Spezifische, das ist sehr männerdominiert. Ja, natürlich hat es in der WRC einen größeren Männer- als einen Frauenanteil, aber auch das wächst deutlich. Da helfen dann auch so Themen wie Drive to Survive, Modern Machine und was es da alles gibt, sicherlich. Aber Rallye ist auch gerade vor Ort so ein totales Familien-Happening. Dadurch, dass wir eben nicht irgendwo auf einer Rennstrecke fahren. Und du hast es ja eigentlich schon beschrieben, Thomas, ne? Finnland ist zum Beispiel, also minus 30 Grad, du fährst da raus ins Nirgendwo, in den Wald, und dann stehen da hunderttausende Menschen, machen ihren Barbecue, die ganze Familie ist draußen, Hunde dabei, alle 3 Minuten kommt dann ja ein Auto vorbei, dann gehen die völlig ab und dann widmet man sich wieder dem Würstchen und keine Ahnung, was man da alles auf dem Grill hat. Also das ist wirklich ein echtes Happening und die sind wirklich, jetzt fehlt mir wieder mal das deutsche Wort, die sind wirklich dedicated, die Fans, die wir da haben. Aber es ist etwas für die ganze Familie. Und
typisch deutsches Grill-Event bei minus 30 Grad im Schnee.
Ja, total, ne? Aber auch in Deutschland. Also wir haben ja letztes Jahr noch die 3-Länder-Rallye gehabt mit Deutschland, Österreich, Tschechien. Die Menschen kommen gerne raus und schauen sich Rallye an, mal ganz abseits der TV-Audience, die wir haben. Das ist etwas mit Freunden, mit Bekannten, morgens um 4 Uhr raus, damit man besten Platz hat und dann den ganzen Tag da stehen und völlig begeistert zu sehen, wie die Autos vorbeifliegen. Vielleicht auch, weil es natürlich Straßen sind, die ich selber befahren kann. Und auch das hat der Thomas angesprochen. Ne, wir wären wahrscheinlich froh, wenn wir bei Schweden bleiben, wenn wir da die Pisten irgendwie mit 30, 40 und dann nageln die da mit 180 drüber. Ne? Das ist schon unfassbar. Und wenn man dann vielleicht noch in einer schönen Kurve steht und sieht, wie die mit der Handbremse da einmal sich querlegen und zack durch, es ist schon faszinierend. Und ich bin ja jemand, der nicht aus dem Motorsport kommt und das jetzt sagt.
Ich glaube auch, dass es dieses Happening für die ganze Familie, für jung bis alt, ist schon ein Thema. Und vor allem über die unterschiedlichen Motorsportkategorien hinweg spricht man auch dann nochmal ganz unterschiedliche Zielgruppen an. Wenn ich mir jetzt allein mal nur die Formel E anschaue, dann sehe ich schon einen deutlichen Unterschied, was das Publikum vor Ort bei den Veranstaltungen angeht, versus zum Beispiel im TV. Also im TV sind wir männlicher, sind wir älter. Vor Ort, und das ist wiederum etwas, was, glaube ich, die Formel E als elektrische Serie vielleicht noch viel mehr mitbringt als andere Rennserien, ist das halt auch wirklich sehr, sehr viele Familien, die das inzwischen angezogen hat. Ich meine, das sind Leute, die sind früher nicht zur DTM gegangen, die würden wahrscheinlich auch nicht zur Formel 1 gehen, weil es allein auch viel zu laut ist für kleine Kinder, dieses ganze Umfeld. So bringt die Formel E etwas mit, erstmal so ein Ökosystem drumherum, weil es funktioniert für Familien. Das Zweite ist, die Formel E hat sich auf die Fahnen geschrieben, sehr in den Innenstädten zu fahren. Das ist nicht mehr absolut so. Inzwischen geht man auch teilweise mehr und mehr auf Rennstrecken, auf Permanentrennstrecken. Und das wird, glaube ich, künftiger auch noch mehr werden. Einerseits aus Kostengründen, andererseits wir bekommen im neuen Jahr, nächste Saison, ein noch sehr viel stärkeres Fahrzeug. Und je kompetitiver und schneller die Fahrzeuge werden, desto mehr wird dann auch der Need da sein, auf Permanentrennstrecken zu gehen. Aber in diesen, in den Städten, wenn wir wirklich gefühlt mitten in New York gefahren sind, mitten in Paris gefahren sind, in Hongkong, da müssen die Leute halt nicht weit rausfahren. Also ich meine, ich bin mit der DTM auch irgendwie am Moscow Raceway gewesen. Der ist einfach mal 90 Kilometer nördlich von Moskau. Und so ist es ja ganz oft so, wo man das Gefühl hat, ah ja, okay, man fährt in der Stadt, ist aber nicht in der Stadt. Aber in Deutschland ist es am Tempelhofer Feld, wo die Formel E fährt. Da fährt man irgendwie 3 Stationen mit der U-Bahn. Es findet mitten in der Stadt statt. Und deswegen zieht man damit natürlich auch nochmal ganz andere
Ja, definitiv. Ist eine große Chance, jetzt tatsächlich auch nochmal andere Menschen dafür zu begeistern. Wir machen das auch. Auf der einen Seite habe ich gesagt, es funktioniert sehr gut, wenn wir da irgendwo im quasi nirgendwo unterwegs sind. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch dahin, wo die Leute sind. Wir haben jetzt das erste Mal seit 2008 in Monte Carlo zur Rennen in Monte Carlo, die ja ehrlicherweise 90% irgendwo oder noch mehr in den Bergen Frankreichs stattfindet, wieder eine City Stage gehabt. Also sind Teile auch der Formel 1, der Formel E-Strecke abgefahren. Das war unfassbar, obwohl es ehrlicherweise richtiges norddeutsches Schiedwetter war, wie viele tausende Menschen da an der Strecke standen. Wir versuchen auch immer sowas wie so ein Ceremonial Start zu haben, dass wir in der Stadt anfangen, ne, dass die, so klassisch kennt man vielleicht auch von Oldtimer Rallyes, dann auf die Bühne fahren, werden vorgestellt runter, dass wir aber auch da dann immer irgendwo Stadt oder stadtnah sowas wie so eine super Special Stage haben, dass wir da sind, wo die Menschen sind. Und diese Kombination macht es dann aus und hilft sicherlich auch, den einen oder anderen noch dazu zu gewinnen. Also das, was die Formel E, muss sagen, leider ein bisschen weniger macht, mit wirklich großartigen Events. Auch Kapstadt ist mir in Erinnerung geblieben. Das ist schon klasse. Macht schon Spaß.
Ich habe vorhin noch nicht bei Arne, bei Thomas noch nicht ganz nachgefragt, welche Marken tummeln sich denn da in der Formel E gerade? Also bei Arne haben wir gelernt, so drei, die im Rallye-Bereich da maßgeblich sind. Wie ist das bei der Formel E? Das könnte ich mir vorstellen, dass da ein paar mehr sind.
Ja, es sind 10 bis 12 Teams, die da fahren. Viele Hersteller, für die dieses Umfeld natürlich interessant. Also und jeder Hersteller üblicherweise mit 2 Autos fährt. Das heißt, man hat so ein Feld zwischen 20 und 24 Autos. Man hat jetzt aktuell ist Porsche aus deutscher Sicht dabei. Es ist Citroën, Cupra, Nissan, Mahindra. Also das ist schon recht vielfältig, weil natürlich viele Hersteller auch wissen, dass sie ihre Themen, ihre elektrischen Themen über diese Plattform sehr, sehr gut kommunizieren können. Aber zur Wahrheit gehört halt auch dazu, also jetzt mal auch den Dachraum und aus der deutschen Perspektive wieder gesprochen, dass wir vor einigen Jahren auch BMW, Mercedes, Audi in der Serie hatten und aktuell mit Porsche nur noch einen deutschen Hersteller haben, was für uns natürlich schon schmerzlich ist. Und ich glaube, für das aus der starken Automobilkraft der Deutschen, wo wir herkommen, ist es, glaube ich, für die Serie ein starker Verlust gewesen. Aber natürlich für ein Wachstum innerhalb des Dachraums ist es natürlich nicht zuträglich, wenn kaum mehr deutsche Hersteller da sind.
Gibt es eigentlich eine Rallye-Meisterschaft auf E-Basis? Also ist sowas denkbar?
Oder nee, wir sind tatsächlich hybrid gefahren eine Zeit lang, aber dadurch, dass die Strecken doch teilweise relativ lang sind, 30 Kilometer mehr, ist das einfach im Moment nicht machbar, mit E zu fahren. Wir fahren aber tatsächlich komplett mit nachhaltigem Sprit, sind also, und das schon seit vielen Jahren, sind also tatsächlich eine komplett nachhaltige Serie, was das Thema angeht. Aber E ist schwierig umsetzbar, sagen wir das mal so. Aber insgesamt gucke ich natürlich ein bisschen neidisch dazu dir rüber. Also es ist natürlich ein Luxusproblem, über das du sprichst. Klar hätte man gern mehr deutsche Hersteller. Wir haben Skoda und Lancia noch in der WRC 2 mit dabei. Insofern sind wir insgesamt bei 5 Herstellern. Es wird auch neue Regularien für 2027 geben, die es deutlich einfacher machen, in die Serie einzusteigen, auch kostengünstiger. Insofern erwarten wir, dass wir auch nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne machen, was die Hersteller angeht. Aber die Formel E ist da schon sehr gut unterwegs.
Ist das ein Thema, also gerade in der gesellschaftlichen Diskussion, dass man Motorsport vielleicht dann etwas abwertend betrachtet oder gerade das Thema, du hast zwar gesagt, das ist eine nachhaltige Serie, Arne, aber gleichzeitig gibt es ja schon Menschen, die noch sagen, ja gut, aber muss es denn unbedingt sein? Kann man das nicht ganz anders aufziehen oder kann man da nicht auch drauf verzichten? Also welche Diskussion kriegt ihr damit? Was sind da eure Erfahrungen? Gibt es da Gegenwind?
Ich glaube, das ist sehr stark so ein Dachthema, ehrlicherweise. Also in Deutschland ja. Nee, aber du, also, ne, in einigen Ländern stellt sich das überhaupt nicht. Natürlich hast du hier und da in Schweden und Finnland auch mal ein paar Diskussionen, aber es sind Rallye-Länder, ne? Da ist überhaupt keine Frage. Wir sind letztes Jahr das erste Mal in Paraguay gefahren, weil dieses Land sich unfassbar bemüht hat, dass wir da hinkommen. Ich glaube, niemand von euch war jemals in Paraguay und ich wäre da wahrscheinlich auch niemals gewesen. Aber es war ein unfassbares Event und der Präsident des Landes, Peña, hat uns danach alle in den Arm genommen. Ja, war sowieso glücklich war, dass er nun auf dem Kalender der WRC ist mit seinem Land. Und das erleben wir tatsächlich in vielen anderen Ländern. Wir sind in Saudi gefahren letztes Jahr das erste Mal als Saisonfinale. Und da gibt es diverse andere Länder, die stolz sind, die WRC auf dem Kalender zu haben. Diese Diskussion führen wir tatsächlich sehr, sehr selten. Aber ich hätte auch sehr gerne eine starke Rallye in Deutschland. Und wir sind ja auch immer mal wieder gefahren. Und im letzten Jahr habe ich schon gesagt, zusammen mit den anderen beiden Ländern. Aber ich glaube, dann sind wir ganz schnell in so einer Diskussion, welche Events will Deutschland eigentlich und will Deutschland sich eigentlich leisten? Und dann verlassen wir auch, glaube ich, ganz schnell das Thema Motorsport. Hoffe ja sehr, dass das olympische Thema weiter verfolgt wird. Das Momentum scheint ja im Moment da zu sein, aber es verschwinden ja immer mehr große Ereignisse aus Deutschland und andere Länder einen großen Sinn und Zweck. Wir fahren auf Gran Canaria, weil es ein riesen Tourismusthema für die ist. Zum Beispiel.
Mhm. Ich glaube, in der Formel E ist man tatsächlich da so ein bisschen weich gebettet, was dieses Thema Kritik an Motorsport angeht, weil ich glaube, wahrscheinlich mehr als in jeder anderen Serie die Argumentation, A, elektrisch zu fahren, Zero Emission, wenn man fährt, aber auch in dem direkten Vergleich mit anderen Rennserien ist es schon sehr nachhaltig gedacht, das Konzept mit wie wenigen, also rein über das Reglement, mit wie wenigen Reifensätzen zum Beispiel gefahren werden darf im Vergleich zu einer Formel 1. Das ist immer schnell die Vergleiche, die irgendwie aufkommen. Die Energie, die verbraucht wird, also mit der Energie, mit der eine Formel E ein ganzes Rennen fahren kann, kann man irgendwie 2, 3, 4 Runden in der Formel 1 fahren. Also das ist schon von der Effizienz her eine ganz, ganz andere Liga, in der man da unterwegs ist. Aber ganz sicherlich ist das auch was, was trotzdem irgendwie immer wieder gechallenged wird und wahrscheinlich gleichermaßen in der Formel E vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil dadurch, dass man nicht nur die Petrolheads vor Ort hat, sondern auch Leute, die vielleicht vorher noch gar nicht so viel Schnittstellen mit Motorsport hatten, schaut man sich das mit einem Interesse an. Aber dann ist man natürlich auch in der Verantwortung, dann auch abzuliefern und sich auch kritischen Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist wiederum ein Teil, was die Formel E für sich erstmal ganz gut löst und ganz gut macht. Ich will noch eine Ergänzung an der Stelle bringen, weil für mich hat das tatsächlich auch dann manchmal so ein bisschen Grenzen. Es gab eine Serie, die ist vom gleichen Gründer der Formel E, von Alejandro Agag, ins Leben gerufen worden, die Extreme E. Und das ist, ich sag mal, für jemanden, der jetzt nicht im Motorsport ist, könnte man vielleicht auch sagen, fühlt sich auch ein bisschen wie Rallye an. Die fahren auch so ein bisschen so über Stock und Stein mit elektrischen Fahrzeugen. Und das ist damals in die Welt, ins Leben gerufen worden, weil man gesagt hat, um auf die Missstände der Welt auch noch aufmerksam zu machen, gehen wir an bestimmte Orte in den Regenwald, nach Grönland etc. Und da habe ich persönlich wiederum die Haltung und sage, aber wir müssen ja nicht die letzten noch unberührten Stellen dann jetzt sozusagen auch noch bevölkern, auch wenn das halbwegs nachhaltig ist, aber da kommt man irgendwie, man braucht ja trotzdem Infrastruktur, wenn man solche Veranstaltungen da irgendwie durchführen will. Deswegen glaube ich, ist die Formel E ein Positivbeispiel, aber ich finde es auch völlig okay, bestimmten anderen Entwicklungen da auch kritisch gegenüberzustehen.
Ja, wir haben ja hier im Hause auch 4 Jahre die Rallycross verantwortet, die ich als Geschäftsführer dann begleiten durfte, haben die auch komplett elektrifiziert, sind dann später wieder so ein bisschen aufgrund auch der aktuellen Diskussion, ne, ist es rein E oder gehen wir doch in Richtung Verbrenner in den verschiedensten Ländern, zu so einer Art Mischform gekommen. Das ist schon auch eine andere Art von Rennen und hat auch eine Menge Freude gemacht, hat auch wieder ganz andere Menschen angezogen. Aber wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann ist das Rennen ja vielleicht 1-2% von dem ökologischen Footprint, den wir da hinterlassen. Ne? Es ist das hauptsächlich die Reisen, Aufbauten, das Event an sich etc. pp., wenn man da mal ganz ehrlich reingucken möchte. Und da müssen wir eine Menge tun. Und ich glaube, da macht die FIA erstmal eine ganze Menge, was alle Rennserien angeht, in der sich inzwischen die verschiedenen Events, aber auch die Hersteller etc. Einem sogenannten Three-Star Accreditation Programm unterziehen müssen. Auch wir als Promoter, genauso wie der Promoter der Formel E. Wir machen inzwischen extremst viele eigene Initiativen unter der Dachmarke Beyond Rally. Ich denke, der Motorsport muss da vielleicht noch ein bisschen mehr machen, weil anders beäugt wird. Thomas klang bei dir eben auch schon ein bisschen an. Wir haben vielleicht den schweren Eintritt, aber umso mehr machen wir, glaube ich, alle miteinander und haben echt nachweisliche Erfolge in dem ganzen Thema. Und es gibt diverse Studien, dass, auch wenn das erstmal komisch klingen mag, also eine Rallye auch durchaus zum Thema Biodiversity positiv beiträgt.
Dann kommen wir vielleicht auch gleich in die Frage, wie wird das eigentlich finanziert? Also wie setzt sich so ein Team, wie setzt sich so eine Serie zusammen und welchen Anteil davon dann hat das Thema Sponsoring? Vielleicht könnt ihr dann nochmal kurz A, Gemeinsamkeiten oder B, Unterschiede aufzeigen, also in den beiden Rennserien beispielsweise.
Ja, wir haben 3 ganz klassische Ertragsfelder. Wir beziehen unsere Erträge aus den Events, dafür, dass wir da fahren, aus den Medienrechten und dann auch ganz klassisch aus dem Sponsoring. Und da zähle ich jetzt mal das Lizenzgeschäft mit dazu.
Und den Anteil Sponsoring, der ist ungefähr wie groß?
Den versuchen wir gerade noch ein bisschen größer zu machen, sagen wir es mal so. Also ich glaube, wir sind da inzwischen ganz ordentlich unterwegs, aber der Treiber für uns ist sicherlich momentan noch das Eventgeschäft und auch Broadcasting ist sehr, sehr stark und im Sponsoring-Markt, da wachsen wir jetzt gerade zwei gute neue Partner dazu gewonnen und sind auf einem ganz guten Weg.
Bevor Thomas da weitermacht, trotzdem nochmal die Frage, also ich höre raus, es ist nicht ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel.
Im Moment nicht.
Der Anteil. Und davon kannst du sowas überhaupt sagen? Was kostet ein Rennen oder was kostet die Serie im Jahr? Oder wie ist der Etat? Formulieren wir so.
Naja, wir sind, du musst so verstehen, wir sind ja nicht, die Formel E führt ja auch eigene Rennen durch, aber der Thomas, das kannst du gleich nochmal ein bisschen besser erklären, als ich das kann. Wir arbeiten immer mit dem sogenannten Local Organizer zusammen. Das heißt, das kann ein Land sein, das kann ein Automobilclub sein. Also das heißt, wir erhalten Erträge, kommen dahin, aber die Durchführung natürlich gemeinsam mit uns als Promoter obliegt diesem lokalen Organisator. Das heißt, wir sind nicht dafür zuständig, dass wir jetzt irgendwie die ganzen Freelancer beschäftigen, dass wir die Strecken abfahren und sagen, so und so muss die aussehen. Die wird natürlich abgenommen von der FIA und auch von uns. Aber diese ganze Arbeit rund um so ein Rennen, Aufbau, Servicepark und, obliegt erstmal diesem lokalen Organisator und nicht uns als Promoter. Wir sind drauf, wir haben ein Pflichtenheft, wir sagen, das muss so und so aussehen. Das und das sind die Bedingungen, die du erfüllen musst, damit du sowas dann auch veranstalten kannst. Insofern ist uns nicht egal, was so eine Rallye kostet, ganz und gar nicht. Wir möchten, dass das vernünftig läuft. Wir möchten, dass Schritte nach vorne gemacht werden und natürlich, dass unser lokaler Partner finanziell gesund ist. Aber erstmal in erster Linie, das Rennen an sich obliegt ihm.
Das heißt, so ein Gesamtetat?
Wirst du mir nicht entlocken können. Wir als Promoter sind sehr gesund und sehr happy und sehr stark wachsend in allen unseren Ertragsbereichen.
Thomas, jetzt bist du dran.
grundsätzlich ist es ein gleiches Setup bei der Formel E, außer dass das, was Arne gerade sagte, dass natürlich viel Last bei den Local Promotoren liegt für die Ausrichtung der Rennen, dass bei der Formel E tatsächlich noch ein bisschen anders ist, sondern es ist halt wahnsinnig viel Anschub noch drin und die Verantwortlichkeit für die Durchführung der Rennen, teilweise natürlich auch mit lokalen Promotoren zusammen, liegt aber schon bei der Serie, die halt sehr, sehr stark irgendwie auch noch finanziert ist. Einmal aus Liberty Media, Liberty Global auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist man halt auch starke Partnerschaften eingegangen. Also wir sind zu den größeren Veranstaltungen, auch von dem ganzen Happening drumherum, in den letzten, würde sagen, 5, 6 Jahren, zählt auch Saudi-Arabien, wo man sagen muss, jetzt mal wirklich rein aus sportlicher Sicht, sind das ganz tolle Veranstaltungen, wahnsinnig herzlich, sehr, sehr professionell alles aufgebaut, Riesenkonzerte, die da im Umfeld irgendwie noch stattfinden, also wirklich riesen Happenings. Da ist der PIF-Fonds auch natürlich stark in der Finanzierung mit drin. Das merkt man natürlich. Kann man politisch jetzt diskutieren, wie das ja auch in anderen Sportarten, im Golf etc. ja auch stattgefunden hat, ob man das will oder nicht. Aber es ist sicherlich was, was der Serie gut tut. Aber auch da ist halt noch ein deutlicher Weg zu gehen. Und was man halt schon sagen muss, dass die Gewichtung, dass also ich glaube, dass die Stärke der Marke auch als Medienprodukt, da gilt es halt noch maximal zuzulegen. Das ist halt absolut nicht. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, weil wir haben die Diskussion immer wieder, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, es gibt nächste Saison ein neues Fahrzeug. Aktuell ist ein Formel-E-Fahrzeug von 0 auf 100 schon schneller als ein Formel-1-Fahrzeug. Das wird irgendwie mit dem neuen Fahrzeug nächstes Jahr eher noch verstärkt werden. Aber nur weil ich ein Auto habe, was dann vielleicht, keine Ahnung, 3 Sekunden pro Runde schneller fährt, habe ich nicht automatisch mehr Fans. Und dafür muss was getan werden. Und da muss man halt aufpassen, dass man nicht in diese Henne-Ei-Problematik kommt, dass die großen Partner, um sie stärker zu engagieren, genau diese besseren Media-Zahlen gern sehen wollen. Aber um die zu bekommen, muss man halt erstmal was investieren. Und das ist eine Diskussion, Arne, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die irgendwie in dem Umfeld der Formel E schon immer wieder geführt wird.
Das sind ja im Grunde ein bisschen unterschiedliche Geschäftsmodelle aus der Story bedingt. Die Rallye gibt es seit 1973, die ist fest verankert. Der Motorsport-Fan weiß, was das ist. Die Medien kennen das. Das ist ein gelebtes Produkt. Man weiß, in welchen Märkten das funktioniert. Und ich glaube, da sind wir in der Lage, vielleicht auch andere Deals zu zeichnen. Während die Formel E aus meiner Sicht, und da kann man ja auch ein bisschen in die Bücher reinschauen, immer noch in einer Investitionsphase ist, um die Marke noch weiter wachsen zu lassen und sicherlich aus meiner Sicht momentan noch ein defizitäres Geschäft ist, mit natürlich der Idee, die Marke weiter wachsen zu lassen und, das weiß ich nicht, vielleicht irgendwann auch in die Veräußerung des Ganzen zu gehen, während wir über die letzten Jahre organisch extrem gut gewachsen sind.
Für welche, also Stand jetzt, für welche Partner ist denn der Motorsport dann noch interessant oder was heißt noch interessant, vielleicht auch wieder interessant? Was sind so typische Partner, die bei euch stattfinden?
Ich glaube, da beißen wir uns gar nicht so sehr. Natürlich ist man am Markt immer unterwegs und spricht vielleicht auch gleiche Unternehmen an, aber Thomas Formel E ist für mich so ein bisschen mehr polished, ne? Boss Paddock Club, auch so ein bisschen fancy, so ein bisschen Formel 1-like, mit diesem E-Charakter, mit diesem Städte-Charakter, während die WRC so ein bisschen rough ist, ne? Also ich würde das gar nicht so begrüßen, wenn bei uns alles wie geleckt aussieht, sondern bei uns ist ehrlich, echt anfassbar. Du kannst auch als Fan in den Servicepark kommen und das bei den meisten Rennen, ohne dass du dafür irgendwas bezahlen musst. Rallye ist sowieso eigentlich frei. Kannst du auch nicht kontrollieren, ob sich da jemand irgendwo in den Wald stellt. Aber genauso möchten wir auch und möchten die Länder auch, mit denen wir arbeiten, dass die Fans bei uns vor Ort sind und zugucken, wie das Auto, was sich gerade eben noch aufs Dach gelegt hat, was die Fans wieder zurückgeschoben haben, der dann die Windschutzscheibe rausgekickt hat und trotzdem in 190 eben ohne irgendwelche Scheiben nach Hause gefahren ist, zack, wieder zusammengeklopft wird, damit er auf der nächsten Rallye wieder starten kann und dann unter grünem Applaus das auch sehen, wie das funktioniert. Das ist, glaube ich, auch ein extrem gutes Feld für Marken. Und natürlich gibt es noch ganz, ganz viele endemische Sportmarken, mit denen wir sprechen und die wir gerne für uns hätten, ob das jetzt irgendwie so aus dem Carcare oder Werkzeuge oder wie auch immer, genauso wie aus dem B2C-Bereich. Ich glaube aber, dass, wie gesagt, wir mehr so ein bisschen durch dieses Anfassbare, aber mit dieser extremen Wucht an Medienzahlen, die ich am Anfang ja mal kundgetan habe, echt ein spannendes Feld sind für Marken. Was wir noch ein bisschen mehr finden müssen, das arbeiten wir gerade raus und hat die Formel E eine Top-Arbeit gemacht, ist, wer sind wir eigentlich in diesem ganzen Feld von Motorsportarten? Was zeichnet uns besonders aus? Weil WRC kann jeder irgendwo greifen, der sich mit Motorsport beschäftigt. Aber was ist der Unterschied, ne? Was differenziert uns von den anderen? Und da haben wir in den letzten Monaten sehr stark mit Jungformat dran gearbeitet, bin so ein bisschen in diesem Edge-Bereich gelandet, also in dieser Grenzerfahrung, die du hast, eigentlich immer so ein bisschen drüber. Du kannst dir eigentlich gar nicht vorstellen, dass man diese Kurve noch so nehmen kann, dass man den Sprung mit 60 Metern irgendwie heil übersteht, einfach etwas, was beyond the imaginable geht, sagen wir mal schön, also über diese Vorstellungskraft, die du eigentlich hast, hinaus. Und in dem Feld fühlen wir uns im Moment ganz wohl und da werden wir weiter dran arbeiten.
Gibt es Branchen, die ihr noch besetzen wollt, weil die ganz speziell, du beschreibst das ja fast schon wie so ein Adventure-Game oder Adventure-Urlaub, oder gibt es irgendwelche Branchen, die ihr noch besetzen wollt, die noch nicht da sind, die aber heute hier zuhören?
Ach du, jeder darf sich gerne bei uns melden, der irgendwo sich jetzt in meiner hoffentlich flammenden Rede für die WRC wiederfindet und sagt, geil, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich verspreche hier Media Return von mindestens mal 20 und den Rest bauen wir auch noch als schöne Case Study auf. Wer zur Community WRC dazugehören will, darf sich gerne bei mir melden.
Also wir verlinken eure Kontakte hier auch gleich noch in den Show Notes.
Ein Traum.
Insofern ist diesen kleinen Pitch da alle Türen geöffnet. Aber Thomas, was ist deine Wahrnehmung, was ist deine Erfahrung? Du bist ja ganz viel mit Brands, mit Marken unterwegs. Man spürt bei dir eine Leidenschaft für den Motorsport, oder gibt's da in euren Beratungsgesprächen vielleicht ab und zu mal einen Hinweis, sollen wir darüber mal nachdenken? Wäre das nicht was für dich? Führst du Markengespräche gerade zum Thema Motorsport und was ist da für eine Bewegung im Markt bei den Marken?
Also grundsätzlich ist das Grundinteresse für die Formel E gesprochen da in den Gesprächen, das spüren wir. Natürlich sind mindestens mal, und ich glaube auch da würde ich wieder so ein bisschen trennen, sprechen wir momentan irgendwie über Kunden, die primär irgendwie im Dachraum unterwegs sind oder international, spüren wir Unterschiede. Also vieles ist halt momentan sehr, sehr, sehr viel Vorsicht und sehr viel verhaltenes Vorgehen, gerade im deutschen Markt momentan spürbar. Und dazu kommt natürlich, dass halt ganz schnell, das ist das, was ich vorhin schon mal versucht hatte anzureißen, dieses Thema KPIs dagegen zu legen und
das ist ein Spagat, den man geht, aber auch der ist sicherlich auch nicht unspannend mit diesen vielen zusätzlichen Möglichkeiten, die Formel E außerhalb, sage ich mal, des klassischen Renngeschäfts mit Formaten wie auch einem Formula E Driver Prime-Format, was entstanden ist, die Herangehensweisen, wie man versucht, sich auch sozusagen zu wachsen, nicht nur über TV-Reichweiten, sondern auch in junge Zielgruppen hinein, was natürlich dann auch für unterschiedlichste Marken auch wieder besonders interessant ist. Also das letzte Rennen am vorletzten Wochenende hatten wir in Jeddah in Saudi-Arabien und man hat, da waren zwei Rennen hintereinander und am dritten Tag hat man dann eine Influencer-Veranstaltung gemacht. Das hatte letztes Jahr, war das erste Mal, wo man das gestartet hatte, damals in Miami. Da waren so Leute wie Mr. B, Supercar Blondie, also wirklich die Großen da auch in der Szene, waren da vor Ort und konnten mit diesen Fahrzeugen mal fahren und haben natürlich damit und mit dem Content, der draus entstanden ist, also eine unfassbare Wucht und Wirkung für die Serie gehabt. Ist sicherlich auch nicht ganz unumstritten, weil die Frage ist immer, was gewinne ich und was riskiere ich halt irgendwie auch in der Wahrnehmung meiner Plattform damit. Wenn die Message am Ende des Tages ist, ich kann da jeden reinsetzen, der diese Autos fahren kann, ist das natürlich auch nichts, was die Serie an sich irgendwie überhöht. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Gleichermaßen ist es dieses Jahr in Jeddah passiert, dass es die Hammond-Tochter, einem der Kollegen von Top Gear, die hatten einen ganz, ganz üblen Abflug gehabt und an einer Stelle, wo man eigentlich, also die ist ja wirklich voll im Beton reingefahren mit dem Fahrzeug und das hat natürlich, glaube ich, Reichweiten noch mehr gebracht als alles, was man letztes Jahr gemacht hat. Die Frage ist halt nur, sind das die richtigen Botschaften, die damit gesendet werden? Ich stehe dem wirklich echt kritisch gegenüber. Ich finde das schwierig, weil nicht jede Meldung ist eine, die mir als Serie dann am Ende des Tages hilft. Aber positiv ist halt tatsächlich, dass die Serie sehr, sehr mutig ist, Wege zu gehen, um neue Verbreitungen, neue Zielgruppen zu erreichen. Und das ist wirklich toll. An den Details muss man vielleicht manchmal noch ein bisschen
arbeiten. Aber es ist definitiv ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Machen wir auch. Wir lassen allerdings niemand das Auto fahren, aber wir haben ja im Vergleich zur Formel E den Luxus, dass da immer zwei im Auto sitzen, also immer ein Team ist und ich mich ja als Fahrer komplett auf meinen Co-Piloten verlassen darf, was schon irre ist. Und wir setzen dann gerne mal einen Influencer dann auch daneben und lassen den mal ein bisschen mitfahren und das auch, übrigens auch potenzielle Partner, was tatsächlich hilft, ne? Also die kommen immer mit einem riesen Grinsen da raus, wenn sie das Gefühl oder einfach auch mit irgendwelchen Stoßgebeten gen Himmel, weil man das Gefühl hat, du warst fünfmal eigentlich im Baum und warst es am Ende doch nicht, dann bist du vielleicht auch ganz froh, wenn du wieder raus darfst. Aber wir kriegen auch alle ein schönes Video von uns, von der Onboard-Kamera. Der ein oder andere, der verschließt das dann und hofft, dass es nie gefunden wird und der ein oder andere postet das dann auch. Und gerade die Influencer sehr, sehr gerne. Und das hilft dann doch bei der Reichweite, was dann doch sehr spektakuläre Bilder sind.
Das ist auch natürlich auch spannend, das erlebbar zu machen, das direkt anfassbar zu machen. Ich kann das nachvollziehen, dass es da auch eine Überlegung gibt. Mensch, lassen wir da wirklich jeden an Steuer und dann machen wir sie nur die Baller League für Motorsport. Machen wir es so weit auf. Das habe ich, also wo ist der Spitzensport dann noch? Ne? Wo ist denn diese Leistungsfähigkeit, wofür diese Spitzensportler dann ja auch gefeiert werden und wenn diese Serie auch durchführt? Ne?
Also man könnte jetzt positiv auch wieder sagen, das wird darüber hergestellt, dass man halt sieht, wie viel langsamer so Amateure sind, aber sowas wie halt so ein Unfall wie da in Jeddah passiert ist, das sollte halt einfach nicht passieren. Und es entsteht natürlich dann auch so ein bisschen Slapstick, der vielleicht social dann sogar irgendwie auch ganz gut funktionieren kann, wenn David Coulthard war einer der Kommentatoren von dieser Session, glaube ich, mit einem Influencer zusammen und wo man sich dann unterhalten hat und dann kam ein Auto irgendwie angefahren und meinte, der ist jetzt gerade noch auf seiner Outlap. Für dich, Stefan, Outlap heißt, das ist die Runde, die man aus der Box rausfährt, wo man sich gerade warm fährt, seine Reifen, bevor man dann auf eine schnelle Runde geht. Und der Kommentator dann aber feststellte, nee, das ist schon die schnelle Runde, die gezeitete Runde, auf denen sie unterwegs sind. Also da entstehen dann schon wiederum auch ganz entsteht lustiger Content.
Ein bisschen Stefan Raab-Feeling vielleicht.
Ja.
Sag mal, wo bewegt sich dann diese Reise hin, diese Motorsportreise? Also ihr habt euch jetzt ja viel mit beschäftigt, seit Jahren seid ihr da tief drin und seid mit an den Hebeln, die das Ganze mit weiterentwickeln können.
wo entwickelt sich denn das Gesamtthema Motorsport hin? Gibt's da ein, zwei Sachen, die durch die Decke gehen und die das entscheidende Game mitentscheiden, mitgestalten? Oder wird das wieder ist das eine breite Diversifizierung von Angeboten? Also was passiert in 5 Jahren, in den nächsten 5 Jahren zu dem Thema?
Oh, das ist eine Frage, die wahrscheinlich jetzt irgendwie wir so philosophisch in langer Zeit beantworten können. Wo geht's hin? Kann ich auch wieder nur für uns sprechen. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir sehen, dass deutlich mehr Länder Interesse haben, auf den Kalender zu kommen, als wir Plätze zu vergeben haben. Wie gesagt, Deutschland ist uns eigentlich ein liebes Kind. Wir sitzen hier, wir sind hier zu Hause und nichtsdestotrotz, auch wenn die Kollegen vom ADAC als Ausrichter riesen Interesse haben, dass wir hier weiterfahren und wir die Kollegen auch sehr schätzen, ist eben leider nicht so ganz einfach. Insofern weiß ich nicht, wie sich Deutschland weiterentwickelt. Ich hoffe, dass wir auch bald wieder hier fahren können. Insgesamt mache ich mir eigentlich im Moment wenig bange, hätte ich fast gesagt. Gaming ist für uns ein Riesenthema, jetzt schon, aber auch in Zukunft. Haben mit EA viel gemacht, werden jetzt mit Naken nächstes Jahr ein neues Spiel rausbringen. Und diese Verbindung zwischen Gaming und Rallye ist ja durchaus gegeben. Ich fahre ja Rallye nicht gegen irgendjemand anders, wie jetzt in der Formel 1, Formel E, DTM, wie auch immer, sondern ich fahre gegen die Zeit. Und insofern kannst du das sehr real auch über Gaming abbilden, was da passiert. Und wir haben auch hier und da immer mal einen Gamer, der es dann auch durchaus in den Rallye-Circuit schafft oder Circus schafft. Das ist sicherlich ein Thema, wo wir viel mehr machen müssen. Dieses ganze Thema Erlebnis, Entertainment, Event, gerade weil wir ja Aufmerksamkeitsspannen haben, die deutlich sinken, wird immer wichtiger. Was ich vorhin gesagt habe, wir müssen viel stärker noch in die Städte rein, müssen diese Super Special Stages fahren. Wir müssen auch, und wir werden nächstes Jahr in die USA gehen, das ist vielleicht so eine Blaupause auch, weil der USA-Fan ganz anders tickt als der Europäische. Der möchte im Zweifel da hingehen und der muss dann nicht unbedingt Rallye gesehen haben, es wäre toll, aber der muss sich trotzdem gut unterhalten fühlen. Und dieser Aspekt, der wird immer, immer wichtiger.
Absolut. Und als Vertreter einer Serie würde ich das wahrscheinlich genauso gesagt haben. Wenn ich mir das große Bild angucke und jetzt dadurch, dass ich nicht in der Rolle der Serie hier sitze, wenn ich das aus meiner Agenturperspektive sehe, muss ich sagen, ist es schon eine Riesenherausforderung für alles, was nicht Formel 1 heißt. Was, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre sich anschaut, wie sehr die Formel 1 dann wirklich nochmal den Abstand vergrößert hat zu allem anderen, was die Relevanz angeht, was am Ende des Tages natürlich dann auch die Budgets angeht, dann ist das was mir schon irgendwie Angst und Sorgen macht, weil ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese Vielfältigkeit haben. Ich war wirklich vor 6 Jahren, also das ist jetzt vermessen, ne? Die Formel E hat auch nie den Anspruch gehabt, sich mit der Formel 1 zu vergleichen und zu messen. Aber man hatte das Gefühl gehabt, man ist da irgendwie auf so einem ganz guten Weg. Die Formel 1 hatte vielleicht ein bisschen gestruggelt, aber das ist so weit irgendwie auseinandergegangen. Und am Ende des Tages entscheidet sich halt alles über ein gutes Storytelling, über das Aufbauen von Helden. Und warum auch immer, es schafft niemand. Also die DM-Piloten kennt niemand, die WRC-Piloten kennt niemand, die Formel-E-Piloten, wenn man ganz ehrlich ist, außerhalb der Bubble und in dem Umfeld, wo man irgendwie unterwegs ist, kennt einfach zu wenig Leute. Also in der WRC, Sebastian Ogier, 9-facher Weltmeister, ein sensationeller Typ, super sympathisch, charismatisch, smart. Aber wenn man da draußen mal irgendwie ungestützt fragt, das ist, findet das halt einfach irgendwie nicht statt. Aber dann ist es halt irgendwie, wenn Hamilton mit seinem Hund irgendwie Gassi geht und Verstappen da irgendwie einen raushaut, das ist halt, das findet halt überall statt. Und ich glaube, den Wettbewerb können alle anderen Serien nur gewinnen, wenn sie genau in diesem Bereich sehr viel stärker werden, nämlich Relevanz gewinnen über Geschichten, über den Aufbau von Helden.
Du brauchst, also gebe ich dir vollkommen recht, du brauchst die Helden, du brauchst natürlich auch die Menschen dafür. Ogier ist ein gutes Beispiel, ein begnadeter Fahrer, aber weiß gar nicht, Stefan, ob du den Namen je gehört hast. Und
ja, stimmt.
Und tatsächlich hieß es neulich irgendwo, ich glaube sogar, als er Weltmeister geworden stand in der Bild-Zeitung, Mann von Andrea Kaiser gewinnt 4 WRC-Weltmeisterschaft. Ne? Also zumindest mal in Deutschland, in vielen Ländern ist er ein Superstar, aber nicht so wie die Formel-1-Fahrer, das will ich überhaupt nicht beschönigen, hast du vollkommen recht. Und es gilt, Stars aufzubauen, Gesichter zu zeigen, da hilft so ein Drive to Survive, More than Machine, natürlich. Da helfen auch Typen dafür. Wir haben einen jungen Schweden in der Meisterschaft, Oliver Solberg. Da stimmt wieder vieles. Ne? Der Papa war ein erfolgreicher Fahrer, die Mutter ist in der FIA verankert. Er selber ist seine Freundin ist Monster Girl, ja, und da sind schon mal viele Zutaten irgendwie für eine coole Marke und Aufbau einer coolen Marke, aber da muss die Meisterschaft, da müssen aber auch die Athleten deutlich mehr für tun. Man sieht es oft, dass WRC-Fahrer, die ja durchaus auch gutes Geld verdienen, sich als Fahrer sehen. Also wir als Promoter sind gefragt, die FIA sind gefragt, aber auch die Teams natürlich und die Fahrer selber, da deutlich mehr zu machen.
Vielleicht abschließend, wir haben ja ganz viele Hörer hier auch, die nicht zwingend aus dem Motorsport kommen. Was können andere Sportarten aus dem Motorsport lernen? Was können andere Sportarten vom Motorsport sich abgucken? Und was würdet ihr bei der nächsten Masterclass in einer der bekannten Konferenzen denen mitgeben wollen?
Also ich glaube, was der Motorsport in vielen Bereichen sehr gut gezeigt hat, und ich finde, Arne hat das auch ganz toll auf den Punkt gebracht, wenn man sagt, ne, WRC ist auch ein bisschen rougher, die ist was zum Anfassen, zum ganz nahe dran sein, ist, am Ende lebt alles von Emotionen. Ich habe gerade das Plädoyer dafür gehalten, dass es dafür Helden und starke Charaktere braucht, aber es braucht halt irgendwie auch eine Serie, die das zulässt, die Menschen reinzieht in die Serie und ganz nah dran teilhaben lässt. Und ich glaube, das ist etwas, was viele andere Sportarten vom Motorsport lernen können. Diese Emotionalität ist da schon toll. Also ich erinnere jetzt auch als Beispiel an den 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Das ist eine unfassbare Veranstaltung. Da sind jedes Jahr irgendwie über 200.000 Menschen vor Ort. Und es ist natürlich ein bisschen professioneller über die Jahre geworden, aber es ist trotzdem fast noch so, wenn da irgendwie in einem Privatteam da ein paar Teile fehlen, da kommt einer von den Fans und sagt, ich habe da auch gerade noch so ein GTI hier draußen auf dem Parkplatz stehen und bringt seine Teile darunter und da werden die irgendwie eingebaut. Diese enge Verbindung zwischen den Fans und der Serie und dem Sport, das ist am Ende des Tages das, was es macht. Und ich glaube, da kann man sich viel vom Motorsport mitnehmen.
Ja, nehme ich mit. Ne? Ich hatte vorhin schon gesagt, dass ja im letzten Jahr der Fahrer auf dem Dach lag und dann kommen Menschen und die Fans und schieben wieder auf die Straße. Wir hatten jetzt so fürchterliche, also chaotische Verhältnisse während der Rallye Monte Carlo. Und dann ist ein oder anderer Fahrer dann auch mal irgendwie so die Böschung runtergerutscht. Und dann kommen auch wieder 25 Fans und gemeinsam wird der Wagen da irgendwie auf die Straße geschoben. Und das ist natürlich das Größte, ne? Sie haben dafür gesorgt, dass der jetzt weiterfahren kann. Was für ein geiles Erlebnis. So dieses Community-Ding, dazugehören, dabei sein, das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was Motorsport, außer nicht immer, die Formel 1 entrückt dem ja ein bisschen, ne? Das ist ja inzwischen nicht mehr, dass du da irgendwo auch nur in die Nähe deiner Stars und Sternchen kommst, wenn du nicht irgendwie entsprechend den Geldbeutel aufmachst. Aber viele Sportarten und auch in der DTM und anderen ist das immer noch so das Thema, das soll so sein und das muss so sein, dass du das wirklich fühlen kannst. Und das ist schon sehr, sehr cool. Das siehst du natürlich auch im Fußball nicht, ne? Da jubelst du dann auch deiner Mannschaft zu und kommst aber ja eigentlich an die Jungs null ran. Sei denn, du bist Werder Bremen, verlierst und wirst von den Fans wieder weggeschickt, wie auf St. Pauli jetzt. Aber das sind vielleicht dann auch besondere Beispiele.
Andere Geschichte, anderer Podcast, lieber Arne.
Ja. Ich vergaß, ja.
Mensch, das war jetzt eine knackige Stunde, die wir uns dem Thema gewidmet haben. Und irgendwie habe ich jetzt zwar noch nicht die persönliche Live-Erfahrung mit euch beiden machen dürfen. Ich warte da ja noch dringendst auf die gemeinsamen Erlebnisse, die wir dann an der Strecke mal gemeinsam machen dürfen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin ein bisschen tiefer eingetaucht in euer Thema. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ganz viel die Fahne hochhaltet und diese Leidenschaft, die ihr da heute hier mit an den Tag gebracht habt, dann weiter verbreitet. Denn am Ende ist es Sport und wir leben alle diesen Sport. Und das finde ich gut, wenn wir dem auch die entsprechende Bühne geben. Also ganz herzlichen Dank für euren Bühnenauftritt hier. Und das sollten wir bei Gelegenheit mal wiederholen. Vielen, vielen Dank euch.
Stefan, sehr, sehr gerne. Und sehen wir dich vielleicht demnächst im Co-Drive irgendwo sitzen und
mit der Onboard-Kamera.
Natürlich mit der Onboard-Kamera und dürfen dann unsererseits mal ein Video von dir hochladen.
Wenn du das machst, dann sage ich dir zu, dann darfst du das Video der Onboard-Kamera auch veröffentlichen.
Stark. Haben wir einen Deal, nehme ich an.
Ja, danke auch von meiner Seite. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dich in so einen Taycan mal reinzusetzen, so eine Runde mal fahren zu lassen und zu checken, ob das bis zur Ohnmacht bei dir ausreichen kann.
Jetzt habe ich ein Ziel. Vielen Dank euch beiden dafür.
Und wir verlinken euch, wie gesagt, mit euren jeweiligen Positionen und Kontaktdaten, soweit es ging, wie geht hier in den Shownotes. Und alle, die daran Interesse haben, die sich aufgerufen fühlten oder aber irgendwie mitwirken wollen, dürfen sich dann gerne mit euch da in Verbindung setzen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank.
Thomas, wir mal auf ein Weinchen, ne? Kriegen wir auch hin.
Das ist auf jeden Fall die Initialzündung dafür gewesen. Das
schön, dass ich euch beiden hier auch zusammenbringen durfte. Aber bitte sucht einen Termin aus, an dem ich auch in München bin.
Er ist einfach ein Netzwerker, der Stefan. Vielen, vielen Dank.
Danke euch zwei. Und das war's für heute. Beste Grüße aus Hamburg. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Servus.